NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir haben in dieser Stunde wieder ganz viele spannende Kulturthemen, unter anderem mit drei tollen Kinderbüchern für kuschelige Herbstnachmittage. Außerdem stellen wir Ihnen eine neue Ausstellung in Wolfsburg vor, die Mut machen und Hoffnung wecken soll. Als erstes gleich aber erstmal ein Bildband über surfende Frauen, denen Körperideale Wurst sind. Finde ich super toll. Die Details dazu gibt es gleich. Ich bin Isabel Eulenstein. Schönen Abend. Einen schönen Dienstagabend mit NDR 1 Niedersachsen. Sie hören den Kulturspiegel. Sind Sie schon einmal gesurft? Ich kann das wirklich sehr empfehlen. Ich habe das in diesem Jahr auf Wangerooge mal ausprobiert, bin zwar dauernd vom Brett gefallen, aber wenn man es schafft, eine Welle lang auf dem Brett zu bleiben, dann ist das wirklich ein mega Gefühl. Früher war das Wellenreiten ja so ein Jungsding, mittlerweile machen das aber auch viele Frauen und jetzt gibt es, finde ich ganz toll, ein Bildband über surfende Frauen. Es porträtiert 27 Frauen, die eines gemeinsam haben: Spaß, Freude und ein Lebensgefühl weit ab von angeblichen Schönheitsnormen. Matthias Heller stellt uns Everybody Surf vor.
Es geht in diesem Bildband nicht ums Surfen. Nicht ausschließlich, eigentlich kaum, obwohl es die Hauptrolle auf 240 Seiten spielt. Klingt verwirrend? Keineswegs. Carolina Amell ist Grafikdesignerin, Buchgestalterin und lebt in Barcelona, Sonnenschein verwöhnt. Dem Meer und seiner Kraft verbunden, hat sie 27 Frauen versammelt, die sich mit viel Mut und Selbstvertrauen gegen gesellschaftliche Schönheitsnormen stellen und ihrer Leidenschaft frönen, dem Surfen. Egal welchen Alters oder welcher Herkunft sie sind. Sie zeigt sie beim Wellenreiten, Rumalbern oder bei Strandspaziergängen. Die Kulisse, unter anderem die Küsten Hawaiis, Australiens oder der Galapagos-Inseln. Sie präsentiert die Frauen behutsam, wie eine Verbündete oder eine beste Freundin in einem Familienalbum, das wie eine Mischung aus Reportage, Porträt oder Modeshooting wirkt. Dabei wechselt der fotografische Stil von schwarz-weiß zu bunt, von matt zu kräftig oder von Drohnen zur Nahaufnahme, zufällig oder in Szene gesetzt. Immer authentisch. Wie bei Kira Kaleja. Sie erzählt uns im Begleittext von ihrer Kindheit, den schweren Umständen ihrer Geburt als Tochter einer heroinsüchtigen Mutter. Wir erfahren von ihrem Wunsch nach einer Mutter, die ihr einfach nur liebevoll die Haare bürstet, sie in den Arm nimmt. Stattdessen muss sie um die Gunst ihrer Stiefmutter kämpfen. Am Ende findet sie ihr Glück im Surfen und bei Freundinnen, die sie nehmen, wie sie ist.
Manchmal ist es schwierig, die Stimme im Kopf auszublenden, die einem zuraunt, man wäre nichts wert.
Sie fängt an, sich selbst zu mögen, sich zu lieben, auf sich zu achten und auf sich zu hören.
Das beste Gewicht, das man verlieren kann, ist das Gewicht der Meinung anderer.
Ihre Geschichte möchte anderen Frauen Mut machen, empowern, wie es neudeutsch heißt. Wir sehen Kira Kaleja auf einem Wellenkamm im gelben Bikini das Gleichgewicht haltend oder wie sie konzentriert ihr Surfbrett wachst. Ein paar Seiten weiter springen wir von Australiens Westküste nach Waikiki auf Hawaii zur Fotografin Asia Bryan, wie sie auf dem Rücken im Meer treibt, ihr Longboard über ihr und sie das Gesicht in den Regen hält, der auf sie herunterprasselt.
Manchmal versetzt einem die Welle einen kleinen Schubs, der die Seele besänftigt. Und manchmal ist sie ein heftiger Sog, der das Herz rasen lässt.
Wieder ein paar Seiten weiter begegnen wir der 68-jährigen Patty Schief mit ihren weißen, schulterlangen Locken, den Glücksfalten um die Augen, die von viel Sonne und Lebenserfahrung zeugen. Wir sehen sie eine Welle in der Hocke reiten und auf ihrem Board sitzend auf die nächste Welle warten. Auch sie erzählt ihre Geschichte. Erzählt von Verletzungen, seelischen wie körperlichen, und der Gewissheit, dass das Surfen immer die Antwort war.
Man hört nicht mit dem Surfen auf, weil man alt ist, sondern man ist alt, weil man mit dem Surfen aufhört.
Das Buch versammelt Frauen und ihre Lebensgeschichten, die nichts Besonderes sein wollen und es dennoch sind. Es zeigt die Einzigartigkeit einer jeden und gleichzeitig deren Schönheit durch vielfältige Fotografien und Fotografen. Es zeigt aber auch die seelischen Narben. Es zeigt, dass sie alle gegen Widerstände kämpfen mussten und teilweise noch müssen, im Alltag oder auch bei ihrer Leidenschaft, dem Surfen. doch, dass eben dieses Surfen der beste Freund oder die beste Freundin sein kann. Und so wird der Ritt auf den Wellen zur Metapher für die Selbstfindung. Ein Buch weit weg von Oberflächlichkeit und Klischees, dicht am Menschlichen, Verletzlichen und Schönen, der Vielfalt auf dem Brett und darüber hinaus.
Everybody Surf. Vielfalt, Freundschaft, Freiheit. Starke Frauen auf dem Surfboard. Kostet 42 Euro. Gucken Sie sich die Fotos aus dem Bildband aber auch gerne bei uns auf der Seite an unter ndr.de/kultur. Wie schön, dass Sie mit dabei sind hier beim Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Vielleicht kennen Sie das auch. Wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann werde ich manchmal wirklich schwermütig, weil ich denke, die Welt brennt. So viele Kriege und Krisen, Gaza, Ukraine, das Klima, unsere Wirtschaft. Umso schöner finde ich die Idee des Kunstmuseums Wolfsburg. Da hat vor einigen Tagen eine neue Ausstellung eröffnet und die soll Hoffnung machen. Utopia, Recht auf Hoffnung heißt sie. Und die Idee ist es, damit einen Gegenentwurf zu all den Krisen zu starten. Also zu zeigen, wie sich trotz allem eine lebenswerte, positive Zukunft gestalten lässt. Jannik Wiechers hat sich die Ausstellung für uns schon angeschaut.
I want to be a florist because I love plants.
Ich möchte einmal Florist werden, erzählt ein kleiner Junge. Ohne Pflanzen hätten wir keinen Sauerstoff.
Or else we wouldn't be able to breathe.
We chopped down all the trees and we replaced them with water.
Weil die Menschen aber alle Bäume abgesägt haben, sollten wir sie durch Wasserflächen ersetzen, in denen Algen künftig den Sauerstoff für uns produzieren, schlägt mit ernster Miene ein etwa 6-jähriges Mädchen vor. Die britische Künstlerin Cornelia Parker hat Grundschulkinder zu ihren Zukunftsvisionen befragt. The Future, Sixes and Sevens heißt ihre Videoarbeit, die sie auf 2 großen Leinwänden im Kunstmuseum Wolfsburg präsentiert. Mit entwaffnendem Optimismus machen sich die Kinder darin überraschend pragmatische Gedanken zur Zukunft der Menschheit. Museumsdirektor und Kurator Andreas Beitin.
Wir haben seit vielen Jahren im Grunde genommen überlegt, dass wir doch einfach mal das Positive, das Zuversichtsspendende der Kunst nach vorne kehren wollen. Die zentrale Aussage unserer Ausstellung ist im Grunde genommen keine neue Gesellschaftsutopie zu entwickeln, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, die Vielfalt von sogenannten Mikroutopien aufzuzeigen.
Insgesamt 110 Kunstwerke von knapp 60 Künstlerinnen und Künstlern hat das Museum in Wolfsburg zusammengetragen, die auf ganz unterschiedliche Weise utopische Ideen transportieren.
Es geht beispielsweise um Gerechtigkeit, es geht um Grund und Wohlstand für alle, eine der großen Utopien des 20. Jahrhunderts. Es geht aber auch zum Beispiel um die Utopie des Auflösens der Grenzen. Teilweise sind es ganz konkrete Dinge, aber oftmals sind es auch wirklich ganz visionäre, ganz unrealistische, also im Landläufigen sind utopische Projekte.
Die computeranimierte atmosphärische Videoinstallation der chinesischen Künstlerin Cao Fei ist so eine zukunftsutopische Arbeit. Ein nicht-binäres Wesen, teils Mensch, teils Roboter, teils Oktopus, schwebt darin über einem weichen Teppich aus Wolken. Es ist der Blick in eine Zukunft, in der sich die Grenzen zwischen Geschlechtern, zwischen Mensch und Maschine aufgelöst haben.
How do you feel? What do you think?
Es gibt auffallend viele Videoarbeiten in der Wolfsburger Schau. Die gesamte Halle des Kunstmuseums ist tiefschwarz gehalten. Wände, Decken, Böden. Darin leuchten die einzelnen Kunstwerke gezielt und sparsam angestrahlt umso stärker hervor. Eine ganz bewusste Setzung, wie Dino Steinhoff erklärt, der die Schau neben Andreas Beitin kuratiert hat.
Maßgeblich für die Inszenierung ist die Präsentation in einem abgedunkelten Ausstellungsraum einer Blackbox, wodurch ein Ort der Träume sowie der Imagination evoziert wird, in dem die künstlerischen Utopien im übertragenen Sinne wie Fixsterne in der Dunkelheit leuchten.
Dabei gibt es viel zu entdecken. Etwa die utopischen Ideen eines Aachener Architektenkollektivs, das sich darüber Gedanken gemacht hat, wie ausrangierte Rotorblätter von Windkraftanlagen wiederverwendet werden könnten. Der Kölner Künstler Achim Monet zeigt wunderschöne großformatige Farbscans essbarer Nutzpflanzen. Er hebt Kürbis, Rotkohl und Sonnenblumen gleichsam auf ein sublimes künstlerisches Podest.
Die utopische Idee ist die Idee einer gesunden Ernährung, die im nachhaltigen Zusammenhang mit der Erde steht. Die Pflanzen zu ehren und vor allen Dingen die Pflanzen wieder zu sehen.
Bis auf einige wenige Rückgriffe auf vergangene, zum Teil gescheiterte Utopien, wendet die Wolfsburger Schau den Blick bewusst nach vorn. Sie präsentiert zeitgenössische, aktuelle Positionen, die Mut machen sollen, dass jenseits aller aller Düsternis Hoffnung nicht nur angebracht, sondern geradezu ein Menschenrecht ist.
Jannik Wiechers über die Ausstellung Utopia – Recht auf Hoffnung. Zu sehen bis zum 11. Januar im Kunstmuseum Wolfsburg. Ich freue mich, dass wir den Dienstagabend gemeinsam verbringen. Hier ist NDR 1 Niedersachsen. Sie hören den Kulturspiegel. Heute ist es mir ganz bewusst zum ersten Mal in diesem Jahr aufgefallen, dass die Blätter wieder gelb werden. Dazu dieser feine Nieselregen und Sie mussten heute bestimmt auch tagsüber das Licht anschalten. Es ist so, wie es ist. Der Herbst ist da, aber wir können uns das ja auch richtig schön gemütlich machen. Mit Kerzen, mit einem heißen Kakao und guten Büchern, auch für Kinder, wenn das Wetter eben nicht unbedingt nach draußen toben ist. Severin Newe hat 3 Tipps für Vorlesebücher, die genau das Richtige für solche Momente sind.
Herbstgeschichten aus dem Glockenhof von Christine Schniedermann mit Illustrationen von Frau Annika. Für Kinder ab 4 Jahren.
Der Glockenhof ist eine ehemalige Glockengießerei. Jetzt ist aus der alten Fabrik eine Wohnanlage geworden, in der auch viele Kinder leben. Mia und ihre Brüder Paul und Till zum Beispiel. Sie treffen sich fast jeden Tag mit ihren Freunden und erleben die ganz normalen kleinen Geschichten des Alltags. Mit allem, was zu einem guten Herbst dazugehört. Drachen steigen lassen, Äpfel ernten, Pilze sammeln und im Laub toben.
Irgendwann sind alle außer Puste und bleiben schnaufend inmitten der bunten Blätter liegen. Kommt, jetzt kehren wir die Blätter zusammen, sagt Till und schnappt sich den Rechen. Und dann schmeißen wir alle in die Tonne. Jawohl, sagt Paul. Nicht in die Tonne, sagt Liam. Die anderen sehen ihn verwundert an. Warum nicht, will Mia wissen. Weil Igel, Käfer und Kröten einen Unterschlupf für den Winter brauchen, sagt Liam. Das haben wir heute in der Schule gelernt, ergänzt Till. Sowas sagt er gerne. Denn dann kommt er sich noch mal ein bisschen älter als seine Geschwister vor.
In jedem der kurzen Kapitel gibt es etwas zu lernen. Dazu hübsche Illustrationen, wenn die Kinder beim Vorlesen mit ins Buch schauen möchten. Die Geschichten sind einfach gestrickt, nie länger als 4 oder 5 Seiten. Also genau richtig, um auch mit kleineren Kindern mal einen Moment zu entspannen, wenn das Herbstwetter so gar nicht zum Laubhüpfen einlädt.
Ali muss los von Dieter Zipfel, Finn-Ulle Heinrich und Illustrationen von Nele Brönner für Kinder ab 7 Jahren.
Ali, der Aal, hat 20 Jahre in einem sehr schönen Kanal verbracht. Gemeinsam mit seinem Freund Frank hat er da glücklich seine Runden gedreht. Doch eines Tages wird Ali plötzlich ganz seltsam zumute. Er weiß gar nicht, was los ist. Und das fällt auch seinem Kumpel Frank sofort auf.
Sag mal, Ali, deine Augen sehen irgendwie komisch aus. Du guckst wie eine Salami, sagt Frank. Wie wär's mit lecker Frühstück? Hinten bei den Schilfstängeln habe ich gestern den ganzen Haufen Wasserasseln entdeckt. Richtig pralle Oschis. Ali verschluckt sich fast. Frühstück? Der Gedanke allein macht ihn irgendwie murks. Der Kanal, Franks gute Laune, all das fühlt sich heute Morgen eng an, bedrängt ihn.
Und plötzlich spürt Ali, er muss los. Dieses wundervolle Buch versucht auf unterhaltsame Weise das große Geheimnis der Aale zu ergründen, deren rätselhafte Wanderung und das Geheimnis ihrer Fortpflanzung. Das Ganze urkomisch geschrieben und mit wirklich witzigen Illustrationen. Die Botschaft, dass unser Planet noch immer voller Geheimnisse steckt und wie schützenswert diese Wunderwelt ist, kommt hier ohne Zeigefinger und biologisches Kauderwelsch rüber. Dass ein bisschen Mut, sich neue Dinge zu trauen, sich auch mal auf ein, in diesem Fall, Aalenteuer einzulassen und neue Freundschaften zu schließen, gute Sachen sind, das vermittelt Ali auf seiner Reise nebenbei auch noch.
Selmas wundersame Abenteuer im Tapetenwald von Anu Stoner mit Illustrationen von Dan Tavis für Kinder ab 4 Jahren.
Selmas Zimmer wird renoviert und sie wünscht sich unbedingt eine Tapete mit einem Wald drauf, also einen Tapetenwald. Zum Draufgucken und Träumen, so dachte sie sich das.
Selma wusste natürlich, dass sich Tiere in einem Tapetenwald nicht bewegen können, weil sie nur gedruckt sind. Oder jedenfalls dachte sie das, bis zu dem Sonntag, als sie nach dem Frühstück in ihr Zimmer kam und im Moos unter dem Baum gleich neben der Tür ein Bonbonpapierchen liegen sah. Sie hob es auf. »Hey, hallo, was soll das, Menschenkind? Das ist meins!« Der das rief, war ein Maulwurf, der ungefähr zur Hälfte aus einem kleinen Hügel im Moos herausschaute. So begann die Geschichte, die Selma mit den Tieren im Tapetenwald erlebte. Im Schlafanzug, denn den hatte sie nach dem Sonntagsfrühstück noch an.
Dieses Buch wird Kindern großen Spaß machen. Die Geschichten sind lustig und eben wundersam. Und die Illustrationen von Dan Tavis niedlich und detailreich. Und der Clou? Man kann bei jeder Geschichte mitmachen. Auf doppelseitigen Wimmelbildern sind kleine Aufgaben zu lösen. Es wird den Vorlesenden und den kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern schwerfallen, aus diesem Tapetenwald wieder herauszuspazieren.
Ach toll. Habe ich mir direkt aufgeschrieben. Dann können die gemütlichen Vorlesenachmittage ja kommen. Severin Newe berichtete.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Schön, dass wir den Dienstagabend gemeinsam verbringen. Vielleicht geht Ihnen das auch so. Manchmal wüsste ich gerne, wie prominente Menschen eigentlich so sind. Also hinter ihrem Amt oder ihrer Position, als Mensch, ganz privat. Verteidigungsminister Boris Pistorius können wir ab sofort ein bisschen besser kennenlernen in einem Bildband. Dafür wurde er ein Jahr lang begleitet und wir stellen Ihnen den Bildband gleich vor. Einen schönen Dienstagabend mit dem Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Er ist der Verteidigungsminister von Deutschland, er ist aktuell der beliebteste Politiker bei uns im Land und er kommt aus Osnabrück, Boris Pistorius. Aber wer ist er eigentlich als Mensch, privat? Die Künstlerin Herlinde Kobel hat ihn ein Jahr lang begleitet und porträtiert in einem Fotobuch. Am Sonntagabend haben beide in Osnabrück dieses Fotobuch vorgestellt und Finn Tönjes war für uns mit dabei.
Viele Interessierte sind an diesem Abend im Osnabrücker Theater zu Gast. Der Fotoband mit dem Titel Boris Pistorius – Aufbruch porträtiert den derzeit beliebtesten Bundespolitiker. Die Fotos und Interviews stammen von Herlinde Kölbel, eine der renommiertesten Fotografinnen und Dokumentarfilmerin. Sind die Menschen wegen Pistorius oder der Künstlerin und ihrem Werk hier?
Bin, kann man sagen, Fan von ihm. Das ist an sich der Grund, warum ich heute hier bin.
Hat ganz klar mit dieser Person zu tun. Boris Pistorius war auch schon mal mein Vorgesetzter. War mir immer oder ist mir immer noch sehr sympathisch.
Dass ein Osnabrücker ist und den ich schon längere Zeit kenne.
Mittlerweile eine große Nummer in der Politik. Oder wenn nicht die größte.
Klar, für den Osnabrücker ist es ein Heimspiel. Über einen Zeitraum von einem Jahr hat Herlinde Kölbel Interviews mit Pistorius geführt. Von Januar bis Dezember 2024. Für die Fotografin war Pistorius Beliebtheit nicht der ausschlaggebende Grund, warum sie ausgerechnet ihn porträtiert hat.
Ich habe ihn ausgesucht, weil er mir aufgefallen ist, weil er anders spricht oder geredet hat, analytisch, klar, kurze Sätze, pragmatisch und auch seine Körpersprache war eben nicht eitel und es hat einen Unterschied gemacht zu den anderen und deshalb fand ich ihn sehr interessant.
Das Ziel war, den Menschen hinter dem Minister zu zeigen. Dafür ging es auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Und das hat auch seine Herausforderungen mit sich gebracht.
Ich war ganz viel bei dem Pressetermin dabei, das heißt in Litauen, im Irak, in Jordanien und auch auf anderen sozusagen Terminen. Das war natürlich für mich in dem Sinne auch eine Herausforderung, weil ich sonst immer einzelnen Menschen fotografieren und nie in einem Pulk von Fotografen. Das bin ich normal nicht gewohnt. Und das andere war natürlich immer die Zeit für die Interviews, die ich gekriegt habe.
Bei den Gesprächen ging es nicht nur um Tagespolitik, sondern auch um seine Ehe und Philosophie. Das Buch zeigt den Osnabrücker neben Besuchen bei der Bundeswehr ungewohnt privat. So sind zum Beispiel Fotos mit seiner Ehefrau Julia Pistorius abgedruckt. Wie war das für den Verteidigungsminister?
Es ist natürlich immer auch ein Stück weit Mischung privat und Mensch dahinter und gleichzeitig löst man sich ja von der politischen Rolle auch nicht so ganz. Aber es war eine große Freude, hier heute im Osnabrücker Theater vor quasi vollem Haus mit ihr und mit Michael Bröcker über das Buch, aber vor allen Dingen auch über Politik und Persönliches zu reden.
Mehrere hundert Gäste sind gekommen, um beim anderthalbstündigen Vortrag dabei zu sein. Keine Selbstverständlichkeit, wie Fotografin Kölbel findet.
Wenn ich sehe, wie sozusagen die Menschen ihm wohlwollend sind und ihn mögen und respektieren und ihn hören wollen und neugierig auf ihn sind, dann ist das einfach ganz wunderbar und ich finde das große Klasse.
Im Anschluss gab es noch Zeit für Selfies und Autogramme. Das Werk ist online und in Buchläden erhältlich zum Preis von 24 Euro.
Finn Tönjes über das neue Fotobuch über Boris Pistorius. Schönen Dienstagabend mit NDR 1 Niedersachsen und dem Kulturspiegel. Was, schätzen Sie, kostet es, eine Orgel zu restaurieren? Seit heute weiß ich es, 2,2 Millionen Euro. Zumindest wird es so viel kosten, die barocke Bach-Böhm-Orgel in der Lüneburger St. Johanneskirche von Grund auf zu restaurieren. Die gilt ja als eines der bedeutendsten Instrumente Nordeuropas, wurde vor rund 450 Jahren erbaut, aber so langsam ist das gute Stück eben in die Jahre gekommen. Für die aufwendige Restaurierung muss das riesige Instrument komplett auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden. Und das soll eben geschätzt 2,2 Millionen Euro kosten. Kai Rake durfte schon mal vorab in das Innenleben der Orgel eintauchen bzw. hineinklettern.
Über eine steile, schmale Treppe und eine noch steilere Leiter gelangt man in das Herz der Bach-Böhm-Orgel. Hier entsteht ihr Klang. Über ein Gebläse wird komprimierte Luft in die Orgelpfeifen gedrückt. Welche Töne dabei erklingen, hängt davon ab, welche Tasten der Organist drückt, welche Registerzugstangen er bewegt und welche Tonventile geöffnet werden. Der Kirchenmusikdirektor Dr. Ulf Wellner gilt als wandelndes Lexikon, wenn es um die Orgel in seiner St. Johanneskirche geht. Er kennt sozusagen jede der bis zu 5 Meter langen Orgelpfeifen beim Vornamen und er weiß, jetzt wird es ernst.
Es werden in der Tat alle Pfeifen ausgebaut, es sind fast 4000 und damit wird die Orgelbaufirma einige Tage beschäftigt sein. Die ganz großen Pfeifen, die werden dann natürlich mit Gurten und Hebezeug ganz langsam abgelassen. Es wird überhaupt eine Hebebühne aufgebaut, mit der man dann Pfeifen en bloc, also in großen Stückzahlen auf einem Tablett auf Stoff gelagert, ausbaut und runtertransportieren kann. Selbst wenn sich jemand überhaupt nicht für Musik interessiert, ist es eine faszinierende Maschine, was man damit alles machen kann.
Den Auftrag für das Restaurieren der Orgel hat die renommierte Werkstatt Jürgen Arendt in Leer, Ostfriesland erhalten. Diese hatte schon in den 1990er Jahren die Abschnittger-Orgel der Hamburger St. Jakobikirche instand gesetzt. Die Bach-Böhm-Orgel in Lüneburg dürfte eine genauso anspruchsvolle Arbeit werden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auf dieser Orgel einst der junge Johann Sebastian Bach gespielt hat. In den Jahren 1700 bis 1702 hatte Bach dort nämlich Unterricht beim damals berühmten Organisten Georg Böhm.
Und dann wurde eben in der Anna-Amalia-Bibliothek das früheste Notenmaterial gefunden, das Johann Sebastian Bach geschrieben hat, das uns überliefert ist. Und das datiert ist Lüneburg 1700. Und er hat auch noch glücklicherweise draufgeschrieben, von Herrn Georg Böhm habe er diese Noten abgeschrieben. Und ich glaube, Bachs Orgelmusik wäre nicht vorstellbar ohne diese Einflüsse.
Und darauf sind die Lüneburger natürlich stolz.
Ja, auf jeden Fall. Die Musik ist wirklich ganz doll ergreifend. Also ich habe heute wieder Tränen in den Augen gehabt, als ich die ersten Töne gehört habe.
Ja, das ist, also Musik ist Verkündigung halt.
Hier, wenn man jetzt in den Haupteingang geht und schaut auf die Orgel, wow, groß, mächtig. Und dann fällt einem vieles ein, oh. Wer hat gespielt da drauf, wie Sie sagen schon, ja.
Doch nun werden die Besucher von St. Johannes eine ganze Zeit lang auf diesen Klang verzichten müssen. Zum Glück gibt es im Kirchenschiff noch eine andere, aber viel kleinere Orgel. Und wenn alles nach Plan läuft, dann kann Pfingsten 2028 die Rückkehr der Bach-Böhm-Orgel gefeiert werden, sagt Pastor Diederik Nordfeld.
Ja, wir sind gut darauf vorbereitet, aber stehen auch immer mit diesem weinenden Auge und uns wird vieles fehlen, aber dadurch, dass wir diese große Chororgel haben, werden wir ganz normal Gottesdienste und Konzerte feiern wie gehabt. Und wenn wir dann eines Tages wieder die Orgel neu einweihen, dann wird es phänomenal sein. Also ich glaube, die Sehnsucht ist groß und deswegen kann man die Zeit gut überbrücken.
Kai Rake über die Bach-Böhm-Orgel in der Lüneburger St. Johanneskirche, die ab dieser Woche komplett restauriert wird. Wie schön, dass wir den Dienstagabend gemeinsam verbringen hier bei NDR 1 Niedersachsen. Sie hören den Kulturspiegel. Wenn Sie an Ihre Familienfotos denken, wie sehen die aus? Meist gucken doch irgendwie alle nach vorne in die Kamera, die Köpfe irgendwie zusammengesteckt und die meisten lächeln. Der Fotograf Alexander Reiswitz hat gerade einen Bildband rausgebracht, auf dem man genau so Menschen zusammen sieht, als vermeintliche Familie. Der Witz dabei ist nämlich, auf den Fotos sind gar keine Familien, sondern Fremde. Die Leute kennen sich also gar nicht. Es sind nur irgendwelche Passanten, die der Fotograf für diese Bilder wild zusammengewürfelt hat und so fotografiert hat, als seien sie einander ganz vertraut. Guido Pauling stellt uns den Bildband Catching Strangers vor.
Sie steht klar im Mittelpunkt des Gruppenbilds. Energischer Blick geradeaus, geschminkte Lippen zusammengepresst, Handtasche unter den rechten Arm geklemmt, die strenge Mama. Ihr Alter? Schwer zu sagen. Nur der grau-weiße Bart von Papa hinter ihr gibt einen feinen Hinweis. Dazu die erwachsene Tochter links an beider Seite, die amüsiert unter ihrer Wollmütze in die Kamera schmunzelt, während sich ganz links außen ihr Mann mit jugendlichem Lächeln, Hut und Kurzmantel an sie drückt. Auf der anderen Seite rechts die beiden Youngster. Der Enkel in T-Shirt und Lederjacke, ein cooler Bubi, und seine ältere Freundin, die sich die Kapuze ihres Hoodies übergezogen hat. Ist doch recht kühl hier am Hermannplatz in Berlin im Februar. Alles in allem eine liebenswerte Familie, die sich mitten auf der Straße fotografieren lässt. Aber wieso eigentlich? Was machen sie hier? So seltsam es klingt, sie spielen Familie.
Alle Protagonisten sind zufällig zur selben Zeit am selben Ort,
beschreibt Fotograf Alexander von Reiswitz sein Familienprojekt.
Sie kennen sich nicht und werden von mir fotografiert, als wären sie eine Familie. Danach gehen sie ihrer Wege.
Verblüffend, was dabei herauskommt. Die fünf Schwarzen in Harlem zum Beispiel. Eine ältere Dame mit Ballonmütze im Rollstuhl, umgeben von drei jüngeren Frauen mit zumeist umfangreichen Körperformen, die sich unterhaken. Und hinter diesem Quartett der schlaksige junge Mann mit Baseballmütze, natürlich verkehrt herum. Die mögen sich, klar. Oder das Grüppchen vorm Witebski Vaxal in St. Petersburg. Der Bursche in der labbrigen Trainingsjacke umarmt grinsend alle drei vor ihm. Die ältere Dame mit dem offenen Lachen im selbstgestrickten Pulli. Das junge Mädchen im Sweatshirt, das seinen Kopf vertrauensvoll ans Gesicht des Mannes mit Bart und Mackie-Frisur an ihrer rechten Seite lehnt. Freundlich schauen sie aus, fröhlich sogar. Das soll keine echte Familie sein? Was ist das denn überhaupt, eine Familie?
Die Familie umfasst im Mikrozensus alle Eltern-Kind-Gemeinschaften. Damit besteht eine Familie immer aus zwei Generationen.
So definiert es das Statistische Bundesamt. Das klingt sehr nüchtern, datenfixiert. Die Webseite genderdings.de, gefördert vom Bundesfamilienministerium, definiert dasselbe Wort ganz anders.
Familie ist zunächst eine Gruppe von Menschen, die irgendwie zusammengehören. Durch biologische Verwandtschaft, Ehe, Adoption oder frei gewählt. Menschen, die sich als Familie fühlen, sind auch eine Familie. Familie sucht man sich
aus. Dieses Familiengefühl hat sich Alexander von Reiswitz für sein Fotoprojekt zunutze gemacht. Viele seiner Zufallsbegegnungen in Tokio oder Casablanca, in Istanbul oder in Stavanger hatten erstaunlichen Spaß an dem Rollenspiel, schreibt er im Vorwort.
Hunde wurden von ihren eigentlichen Besitzern entliehen und Eltern, die sich noch nie gesehen hatten, nahmen fremde Kinder an die Hand.
Und manchmal wurden urplötzlich geheime Sehnsüchte offenbar.
Frauen suchten sich spontan neue Partner. So einen Mann wie dich habe ich mir schon immer gewünscht, sagte einmal eine Frau zu ihrem Scheinmann. Sie tauschten ihre Kontaktdaten und verschwanden im Gemenge der Stadt.
Es liegt an uns Betrachtern, sich die Familiengeschichten vorzustellen, sobald wir blätternd einen verstohlenen Blick, eine vertrauliche Geste bemerken. Oder man liest die zahlreichen Kurzgeschichten, denn von Reiswitz und sein Verlag Hartje Kanz haben tatsächlich Autorinnen und Autoren gebeten, zu den erfundenen Familienbildern literarische Geschichten zu erfinden. Diese Stories hier auch noch darzustellen, würde den Rahmen sprengen. Schöner ist es sowieso, die eigene Fantasie spielen zu lassen und zu staunen, wie gern sich Fremde einfangen ließen. Lust dazu hatten, sich ein Familienleben zu erträumen. Und sei es nur für die Dauer einer spontanen Fotosession.
Guido Pauling über den Bildband Catching Strangers gibt's zu kaufen für 64 Euro. Das war der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich bin Isabel Eulenstein. Hoffe, Sie hatten eine gute Zeit und wünsche Ihnen jetzt noch einen richtig schönen Abend.